Die Radio Wissen. Update.
Die Spitzen der Großen Koalition haben sich auf das Asylpaket 2 geeinigt.
Ich glaube, dass es keiner glaubt, aber die Stimmung ist gut.
Ob man das SPD-Chef Sigmar Gabriel wirklich glauben kann, seine Partei musste in einigen Punkten nachgeben. Was bringt das neue Asylpaket? Das ist das Top-Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Nach Monaten von Streit und Stillstand hat sich die Große Koalition jetzt auf schärfere Asylregeln geeinigt. Hauptknackpunkt war der Familiennachzug. Der soll jetzt für bestimmte Flüchtlinge 2 Jahre lang ausgesetzt werden. Betroffen sind davon Flüchtlinge, die in ihrem Herkunftsland nicht unmittelbar persönlich verfolgt werden, denen aber trotzdem in ihrer Heimat Gefahr droht, zum Beispiel weil dort Bürgerkrieg herrscht. Sie dürfen ihre Verwandten erstmal nicht nachholen. Für Menschenrechtsorganisationen und auch die Grünen ein Unding. Grünen-Chefin Simone Peter bei NTV.
Wer den Familiennachzug einschränkt, und das bestätigen alle, die in der Integrationspolitik zugange sind, der beschädigt den wichtigen Schritt zur Integration, dass man sich in der Familie beheimatet fühlt, dass man hier auch ankommt.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière will diese Kritik nicht gelten lassen. Er sagte in der ARD:
Diese Betroffenen bekommen ja auch nur einen Schutz auf Zeit. Und da ist es schon vertretbar, dass man ihnen sagt, eure Familien können jetzt nicht kommen. Übrigens machen das fast alle europäischen Länder so.
Doch was bringt das neue Gesetz? Wie viele Flüchtlinge betrifft es überhaupt? Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Capellan sagt, dass die Meinungen da weit auseinandergehen.
Was die syrischen Flüchtlinge und den Familiennachzug angeht, da sagt Gabriel, das betrifft nur 18-20% der syrischen Flüchtlinge. Ich würde mal vermuten, Seehofer sagt, das betrifft alle, dass die eben 2 Jahre lang ihre Familien wirklich nicht nachholen dürfen. Also da wird sicherlich weiter drüber gestritten werden.
Und es gibt noch ein weiteres Problem. Der Kompromiss sieht vor, dass es in Zukunft Kontingente geben soll. Im Rahmen dieser Kontingente sollen Familienangehörige, die in anderen Lagern in anderen Ländern leben, beim Familiennachzug bevorzugt werden. Schöne Idee auf dem Papier, aber dass diese Kontingente überhaupt kommen, ist alles andere als sicher. Wie der Bonner Politologe Frank Decker bei Phoenix erklärt, müssen die nämlich von der EU festgelegt werden.
Was diese Kontingentlösung angeht, wird das Ganze nur realisierbar sein, wenn man sich auf der europäischen Ebene auf solche Kontingente verständigt. Und im Moment gibt es noch nicht wirklich so starke Anzeichen, dass sich in Europa was bewegt.
Hier die wichtigsten weiteren Punkte des Asylpakets 2.
Geplant sind neue Einreisezentren. Die Asylanträge von Flüchtlingen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten sollen dort im Schnellverfahren bearbeitet werden. Diese Asylbewerber dürfen auch nicht in Deutschland herumreisen. Außerdem soll künftig nur noch eine schwere Krankheit vor Abschiebung schützen. Eine Erleichterung haben CDU, SPD und CSU aber auch beschlossen. Asylbewerber, die hier eine Ausbildung beenden, sollen dann 2 Jahre lang in Deutschland arbeiten dürfen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.
Nicht mehr enthalten ist laut Spiegel Online der eigentlich geplante bessere Schutz von Frauen und Kindern in Flüchtlingsunterkünften. Das Asylpaket 2 könnte schon nächste Woche im Bundestag verabschiedet werden. Die Zustimmung des Bundesrats ist nicht notwendig. Was der Bundesrat dagegen absegnen muss, sind die sicheren Herkunftsstaaten. Die Parteichefs haben zusätzlich vereinbart, dass Marokko, Algerien und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden, Menschen von dort also leichter abgeschoben werden könnten. Bundesinnenminister de Maizière will außerdem, dass auch die Türkei zu einem sicheren Herkunftsland wird. Das könnte im Bundesrat noch Ärger mit den Grünen geben. Die sind in puncto sichere Herkunftsländer skeptisch. Viele Probleme also. Die Begeisterung der Kanzlerin nach dem Spitzentreffen fiel entsprechend matt aus.
Ich finde, dass wir sehr viel auf den Weg bringen und ich fühle mich durch den heutigen Tag noch mal bestärkt darin.
Bund und Länder haben sich außerdem darauf geeinigt, mehr für die Integration von Flüchtlingen zu tun. Bis Ende März soll eine neue Arbeitsgruppe ein Konzept vorlegen. Hier werden Schätzungen zufolge rund 7 Milliarden Euro benötigt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die meisten User im Netz sehen das Asylpaket 2 so wie Dirk Markgraf, der auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks schreibt: Und wieder wird ein Nudelsieb voll Wasser gefeiert als großer Wurf von der Politik. Glückwunsch. Auf der Seite von Spiegel Online schreibt User Hank Hill, die Maßnahmen seien Placebos, um die Bevölkerung zu beruhigen, mehr nicht. Landtagswahlen stehen an und die Etablierten haben Angst, jetzt und später bei der Bundestagswahl viele Stimmen zu verlieren. Auf der Seite der Tagesschau wollten sich so viele Menschen über das Asylpaket aufregen, dass die Moderatoren die Kommentarfunktion schließen mussten. Vorher schrieb aber User PolitlNo: Mogelpaket 2. Angesichts der jetzigen Situation wäre es notwendig gewesen, die Zahl der nach Deutschland strebenden Menschen wesentlich einzuschränken. Mit dem Verschärfen des Familiennachzugs nur für Flüchtlinge mit subsidiärem Status fällt die erhoffte Entlastung nicht gerade groß aus. Fabian Pio meint auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks: Was wird die Einstellung des Familiennachzugs denn bewirken? Weniger Flucht? Irrsinn. Die Menschen werden nun weiter über die illegalen Fluchtwege kommen können, besser müssen. Bei Kindern und Frauen wird das sicher sehr schön.
Was sonst noch wichtig war?
Gewalt gegen Flüchtlinge gibt es in Deutschland leider immer öfter. Jetzt hat diese Gewalt aber eine neue Qualität erreicht. In Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg haben Unbekannte einen Sprengsatz auf das Gelände einer Flüchtlingsunterkunft geworfen. Er wurde entdeckt und von Spezialisten entschärft. Nach Angaben der Polizei mussten mehrere Menschen vorübergehend ihre Unterkünfte verlassen. Auf dem Gelände sind rund 170 Menschen untergebracht. Experten untersuchen jetzt die Überreste des Gegenstands, um zu prüfen, ob der Sprengstoff einen Zünder enthielt. Eigentlich will die Europäische Union, dass die Türkei möglichst viele Flüchtlinge davon abhält, weiter nach Europa zu reisen, und hat dafür auch schon viele Zugeständnisse an die Türkei gemacht. Gebracht hat das alles bisher aber offenbar wenig. Die Zahl der Flüchtlinge, die über die Türkei nach Griechenland kommen, ist in den letzten Wochen nicht kleiner geworden. Nach UNO-Angaben sind seit Anfang Januar mehr als 50.000 Menschen in Griechenland angekommen. Und das trotz schlechter Wetterbedingungen auf dem Mittelmeer. 236 Flüchtlinge sollen dabei ums Leben gekommen sein. Gibt es jetzt Friedensgespräche zu Syrien oder nicht? Diese Frage beschäftigt die internationale Politik seit Anfang der Woche. Eigentlich hätte es da nämlich schon losgehen sollen. Wie es jetzt aussieht, folgt zumindest die syrische Regierung der Einladung des UNO-Sondergesandten für Syrien und schickt eine Delegation nach Genf. Die Opposition boykottiert das Treffen allerdings. Begründung: Bevor wir kommen, müssen Vorbedingungen erfüllt sein. Dazu gehört unter anderem, dass die Blockade mehrerer syrischer Städte beendet wird und dass die syrische Regierung und der verbündete Russland keine Luftangriffe mehr fliegen. Ist es nun ein Fehler, dass der UNO-Sondergesandte mit der syrischen Regierung verhandelt, ohne dass die Opposition beteiligt ist? Unser Korrespondent Peter Steffe meint nein. Nur so könnte die Opposition an den Verhandlungstisch gezwungen werden.
Aus meiner Sicht, wenn die Opposition sich weiter sperrt und diese Vorbedingungen unbedingt erfüllt haben will, dann macht sie sich irgendwann lächerlich und stellt sich ins Abseits. Und dann kann möglicherweise sogar der Vorwurf seitens der syrischen Delegation kommen: Ihr wollt ja überhaupt nicht verhandeln, ihr wollt ja keinen Frieden.
Wer am Hauptbahnhof in Köln und Düsseldorf Polizisten sieht, auf deren Westen Videoüberwachung steht, muss sich nicht wundern. Die Bundespolizei ist dort seit heute mit Bodycams unterwegs, also Kameras, die am Körper getragen werden. Damit sollen Gewalttäter abgeschreckt und die Polizisten vor Übergriffen geschützt werden. Und wird doch mal einer angegriffen, wird alles mitgefilmt. Die Bodycams werden jetzt erstmal 12 Monate getestet. In Hamburg und Hessen sind die Körperkameras schon länger im Einsatz. In Köln und Düsseldorf sind die Rufe danach vor allem seit den Silvesterübergriffen immer lauter geworden.
Was noch wichtig wird:
Wer sich für Tennis interessiert, für den wird's morgen spannend. Um 9.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit spielt die deutsche Angelique Kerber im Finale der Australian Open gegen die Amerikanerin und Weltranglistenerste Serena Williams. Für die 34-Jährige natürlich ein Riesending.
So ein halber Traum ist jetzt natürlich wahr geworden. Die Reise geht hier noch weiter, aber es ist was ganz Besonderes und auch Spezielles sagen zu können, auch später. Ich war mal im Finale eines Grand Slams.
Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass eine Deutsche im Finale eines Grand-Slam-Turniers ist. Zum Grand-Slam gehören die Australian Open, die French Open, Wimbledon und die US Open.
Und sonst in der Welt?
Dass im syrischen Bürgerkrieg auch Kämpfer aus dem Iran eingesetzt werden, darüber gibt es schon länger Berichte. Jetzt wirft Human Rights Watch dem Iran vor, dass er dort auch afghanische Flüchtlinge kämpfen lässt. Der Nothilfedirektor der Menschenrechtsorganisation sagt, dass einigen der Flüchtlinge Belohnungen wie Geld oder ein Aufenthaltsrecht im Iran versprochen wurde, wenn sie in Syrien kämpfen. Manchen Afghanen wurde aber auch mit der Abschiebung gedroht. Im Iran leben Schätzungen zufolge 3 Millionen Afghanen. Das iranische Regime gilt als einer der engsten Verbündeten des syrischen Diktators Bashar al-Assad. Das polnische Parlament hat eine weitere umstrittene Justizreform beschlossen, die die Gewaltenteilung einschränkt. Künftig sind alle Staatsanwaltschaften direkt dem Justizministerium unterstellt.
Zusätzlich übernimmt der Justizminister auch noch die Funktion des Generalstaatsanwalts. Damit darf er in jede Ermittlung eingreifen. Die Opposition in Polen wirft der Regierung vor, die Vertreter der Anklage zu politischen Funktionären zu machen. Auch international wird die Justizreform in Polen kritisiert, genauso wie schon die Medienreform. Die EU-Kommission prüft, ob Polen damit gegen Grundwerte der Europäischen Union verstößt. In Australien sind viele Schulen in Sydney und Melbourne evakuiert worden, nachdem es Bombendrohungen gegeben hatte. Hunderte Schüler wurden in Sicherheit gebracht. Die Schulen hatten wohl alle den gleichen Anruf bekommen. Eine Computerstimme sagte, dass ein Rucksack mit einer Bombe im Gebäude versteckt sei. Die Polizei hat die Schulen durchsucht, aber in keiner von ihnen wurde etwas gefunden. In den letzten Tagen gab es nach Medienberichten auch schon in den USA, Frankreich und Großbritannien solche Anrufe. Laut der britischen Zeitung Telegraph übernahm per Twitter eine russische Gruppe die Verantwortung. Sie nennt sich Evacuators 2K16.
Wissensnachrichten.
Als erstes geht's bei uns um den Blick in den Himmel, also um die Astronomie, und zwar vor gut 2000 Jahren. Die Himmelsforscher in Babylon, die waren offenbar schon sehr viel weiter mit ihrer Astronomie, als wir bisher gedacht haben.
Ja, das schreibt ein Berliner Wissenschaftshistoriker jetzt in Science. Er hat sich 5 babylonische Tontafeln mit Keilschrift nochmal genauer angeguckt, die schon viele Jahre lang im British Museum liegen. Eine dieser Tafeln aus der Zeit um 350 bis 50 vor Christus, die war noch gar nicht veröffentlicht und genau die hat die entscheidenden Hinweise geliefert. Jetzt wissen wir nämlich, dass es auf diesen Tafeln darum geht, wie man mit Hilfe von einem Trapez die Position des Jupiters am Himmel bestimmt.
Okay, nochmal kurz, Trapez, das war dieses etwas schiefe Viereck.
Genau, mit einer bestimmten Breite und einer bestimmten Höhe. Daraus kann man die Fläche berechnen, indem man Breite und Höhe mal nimmt, multipliziert. Die besondere Leistung der Babylonier war, dass sie andere Maßeinheiten genommen haben. Die Breite des Vierecks entsprach bei ihnen der Zeit, die der Jupiter braucht für seine Laufbahn. Die Höhe des Vierecks entsprach der Geschwindigkeit, mit der Planet unterwegs war. Und wenn man das dann multipliziert, dann kommt man auf die Strecke, die er zurücklegt, weil Geschwindigkeit mal Zeit ist gleich der Strecke, das ist einfach die Formel. Das heißt aber eben auch, die Fläche des Vierecks, wenn man es zum Beispiel aufzeichnet, Breite mal Höhe, das entspricht der Strecke, die der Jupiter zurücklegt.
Okay, das heißt also, eine Fläche kann auch eine Strecke sein.
Ganz genau, vielleicht erinnert sich das ein bisschen an die Integralrechnung in der Schule, das war ja das mit den Kurven und den Flächen unter den Kurven. Und das ist die neue Idee, dass eine Strecke eben auch einer Fläche entsprechen kann, einfach weil man andere Maßeinheiten nutzt. Die Babylonier haben also einen Gedankenschritt gemacht, den man ihnen gar nicht zugetraut hatte, weil bisher alle dachten, dass das erst Mathematiker im 14. Jahrhundert hingekriegt haben. Die Babylonier waren also schon ganze 1400 Jahre früher dran. Wobei der Berliner Forscher auch sagt, vielleicht war es nur ein einzelner Astronom, der so schlau war, und seine Zeitgenossen, die haben es gar nicht kapiert.
Es war also quasi ein echter Visionär. Wir kommen jetzt zu einem Visionär unserer Zeit, Paul Allen. Der ist ein Mitbegründer von Microsoft und der hat sich gerade unter Umweltschützern ziemlich unbeliebt gemacht.
Ja, wobei er selbst eigentlich gar nichts angestellt hat, denn er war offenbar gar nicht dabei. Aber seine Yacht, ein 90-Meter-Schiff übrigens, hat riesigen Schaden angerichtet, und zwar vor den Cayman-Inseln in der Karibik. Laut den örtlichen Behörden hat das Schiff seine Ankerkette schleifen lassen, und zwar quer über ein Riff. Mehr als 4000 Quadratmeter an Korallen wurden so mitgerissen.
Auweia, und wird Allen jetzt bestraft?
Ja, laut den lokalen Behörden könnte ihn der Vorfall eine gute 500.000 Euro Strafe kosten, was für einen Multimillionär wie Allen wahrscheinlich nicht wirklich schlimm ist. Der Image-Schaden, der tut ihm wahrscheinlich mehr weh, denn Allen hat sogar eine Stiftung, die sich für den Schutz von Meerestieren und Pflanzen und gegen Überfischung einsetzt.
Zum Schluss sprechen wir noch über ein Thema, das jetzt vor allem im Frühjahr wichtig wird, übers Abnehmen. Wer bisher nämlich dachte, viel Sport hilft, der wird jetzt leider enttäuscht.
Ja, denn laut einer US-Studie verbraucht unser Körper nur bei moderatem Training mehr Kalorien. Wenn wir uns aber sehr viel bewegen, dann gewöhnt sich der Körper an den Sport und erhöht seinen Kalorienbedarf nicht mehr.
Das heißt, man nimmt dann trotz des Trainings nicht mehr ab, oder wie?
Genau, man hat dann sozusagen ein Plateau erreicht. Für ihre Studie haben die Forscher mehr als 300 Probanden beobachtet. Einige kamen aus ländlichen Gegenden in Tansania. Die sind jeden Tag große Strecken gelaufen und haben auch körperlich hart gearbeitet. Und deren Kalorienverbrauch war ähnlich hoch wie der von Menschen aus den USA, die sich nur ganz moderat bewegt haben. Die Forscher sagen aber auch, Sport ist trotzdem wichtig für ein gesundes Leben. Wo genau aber der Punkt liegt zwischen genug und zu viel Sport, das können sie noch nicht sagen.
Da liege ich also genau richtig mit meinem Minimalsport. Das war Anna Berling aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Heute Abend bleibt es fast überall bewölkt, vor allem im Nordwesten regnet es weiter. Im Norden und in der Mitte ist es stürmisch, ganz im Süden gibt es auch Auflockerungen. Das Wochenende wird eher ungemütlich, morgen regnet es fast überall, nur ganz im Süden bleibt es erstmal trocken. Es ist recht warm für Ende Januar, 7 bis 15 Grad, auch am Sonntag viel Regen, im Norden kann es auch mal auflockern.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.